ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Newtopia.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Drahtseilmann. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Hallo!
Hey!
Hey, na?
Na, du hier?
Oh, wow!
Ich glaub's ja nicht.
Hier in
der echte
Sounds?
Miguel Robitzky sitzt mir gegenüber.
Oh, wer ist denn da? Oh, das seid ja ihr! Habt ihr euch die Hände gewaschen? Kennst du noch, so hat der Bär im großen blauen Haus immer die Leute begrüßt, die Kinder. Der hat dann immer so am Fernseher gerochen.
Und da ist ja meine Freundin Shadow.
Wo ist meine Freundin Shadow? Wo kann Shadow sein? Ich hab gerade auf dem Hinweg nämlich hier den Popkultur-Podcast über den Bär im großen blauen Haus gehört. Deswegen musste ich dran denken. Martin Reindl und Julian Schlichting, die reden da immer über so unterschiedliche Puppensendungen. Und da ist diesen Monat der Bär im großen blauen Haus-Thema. Da habe ich gedacht, ich begrüße mal die Leute.
Ich liebe den Bär.
Ich auch. Und am Ende das Lied immer. Im Blablabla-Haus.
Blablabla-Blabla. Es geht schon gut los. Miguel, ich habe eine Alltagsbeobachtung gemacht.
Müssen wir erst sagen, wo wir hier sind?
Marit.
Wir schließen unsere Tabs
jede
Woche. Und heute haben wir auch eine Hörerinfolge. Aber dazu vielleicht gleich mehr, weil Caro will mir etwas erzählen, was hier unter den Nägeln brennt.
Jetzt zu meiner Alltagsbeobachtung. Dein Sommerschnurrbart ist back.
Ja,
das Miguel Robitzky, wie kommt es dazu?
Naja, es ist Sommer, da sprießt er immer.
Ja, ne?
Da lasse ich mir immer einen Schnauzer stehen, jedes Jahr.
Gießt
das
du
ist
den
Tradition.
Auch?
Ja, ich gieße den und ich pflege den und den musste ich ja jetzt anhaben hier beim CSD Cologne Pride Wochenende.
Wenn dein Schnurrbart sprießt, ist für mich Sommer.
Ja, das stimmt, das
schön.
Stimmt.
Ja, Miguel, also bevor wir jetzt uns hier in die Community stürzen, was war diese Woche so los bei uns? Wir haben ja ein bisschen was hier zu berichten. Wir waren unter anderem in einem Podcast zu Gast von unseren lieben Freunden Dax Werner und Moritz Hürtgen beim Boningen Wachmacher.
Ja, da haben wir jede Menge besprochen, allgemein zum Thema Deutschland. Und das Ganze kann man sich jetzt natürlich überall anhören, wo es Podcasts gibt.
Ja, genau. Hört doch da mal rein. Das war eine Freude mit denen. Ist ja ein toller Podcast.
Ja, aber erst wenn ihr hier die heutige Folge hier durch habt, dann rüberwechseln zum Boningen
Stimmt,
Wachmacher.
Nicht skippen.
Jetzt nicht skippen.
Geht gar nicht.
Aber danach könnt ihr gerne zum Boningen Wachmacher von Dax Werner und Moritz Hürtgen und euch den anhören. Aber kommt danach bitte wieder. Kommt wieder. Also im Sommer könnt ihr gerne zu Dax Werner und
Leute,
Moritz
ihr könnt
Hürtgen
euch da draußen Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause.
So ist es. Gegessen wird in ARD Sounds.
By too many tabs.
So. So, was ist sonst noch so passiert?
Mir ist noch was Krasses passiert neulich. Es ist noch nicht so lange her. Und vielleicht hat es der eine oder die andere auch schon gesehen, weil die neuen Folgen von Böhmi Brutzelt online sind bereits seit ein paar Tagen. Ja, denn Jan Böhmermann, der hat ja eine Kochshow namens Böhmi Brutzelt. Und es war eben so, dass die aufgezeichnet wurde vor ein paar Wochen bei uns im Studio Ehrenfeld. Und ich war an dem Tag zufällig im Büro, und weil ich eigentlich einen Text schreiben wollte. Und plötzlich klopft es an der Tür. Und dann hieß es, Caro, kannst du mal kommen? Wir haben hier gerade eine Situation.
Mhm.
Und zwar sollten an diesem Tag Kochshows aufgezeichnet werden mit drei verschiedenen Gästen. Und dann ist ein Gast einfach nicht gekommen.
Oh.
Gar nicht gekommen.
Und darfst du sagen, wer es war?
Ich sag's dir und du piepst mit dem Knopf.
Ja.
Es war
ARD.
Nein.
Doch.
Wirklich?
Ja. Ist einfach nicht gekommen. Wie krass ist das? Und dann standen die da mit Küche an und Kamera an. Und der Gast kam nicht.
Und das Rezept, weil das wird ja vorbereitet, die Sachen, die da werden ja eingekauft, damit die Person das kochen kann.
Und das stand
also
da auch parat.
Okay.
So, und dann haben die bei mir geklopft. Caro, kannst du mit Jan kochen? Und dann habe ich gesagt, wie, mit Jan, habt ihr niemanden jetzt hier? Nee, das müsste heute passieren. Und wann? Ja, jetzt. Und dann bin ich dahin,
ach du Scheiße,
unvorbereitet und habe den Salat von
ARD
gemacht. Der Kochshow.
Also
kann
du konntest
sich jetzt
natürlich
angucken.
Nicht mal dein eigenes Rezept dir aussuchen, sondern du bist einfach hin. Hast du dich noch umgezogen? Was hattest du an?
Ich bin ganz schnell nach Hause, habe mir ein T-Shirt geholt, bin kurz in die Maske. Das durfte aber nur irgendwie 15 Minuten dauern, weil wir hatten Zeitdruck. Und dann bin ich da rein, unvorbereitet und habe einen fremden Salat, mich mit einem fremden Salat geschmückt.
Ach.
Bei Böhmi Brutzelt.
Ach, das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Das war
wie war denn dein Feeling? Hast du dich denn gut geschlagen bei dem Aufeinandertreffen?
Das
Chef
weiß ich
und
nicht.
Mitarbeiterin oder... Wie war die Atmosphäre?
Das muss man sich angucken. Also es war schon speziell. Wir haben es, glaube ich, noch nie so privat unterhalten, wie in diesem Moment.
Gab es Körperkontakt?
Wir haben uns wohl umarmt.
Okay.
Das war eine neue Situation.
Eine herzliche Umarmung, eine väterliche Umarmung.
Die gab's und es war total lustig. Wir haben gut gekocht, wir haben uns gut unterhalten. Jans Gericht, das kann ich ja hier auch nochmal sagen, war wirklich sehr lecker. Also,
Schleim.
Ja, wenn ihr da denkt, oh, jetzt sagt sie, das ist aber lecker, weil ist ja der Chef. Nee, war wirklich ganz lecker.
Ja, und das Schönste an der Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann sind die väterlichen Umarmungen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Das werde ich mir natürlich angucken. Und es gibt es jetzt auf ZDF und demnächst dann auch auf ZDF Neo.
Genau,
auch,
ihr könnt es jetzt alles in der Mediathek, ehemals Mediathek, also auf ZDF, euch angucken. Ich glaube, die Folgen sind alle schon online. Und dann laufen die ab demnächst auf Neo und danach auch auf YouTube. Wenn das soweit ist, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Dann könnt ihr es nochmal schön linear und auf YouTube gucken. Aber wie gesagt, gibt es jetzt schon anzuschauen. Macht das doch, da würde ich mich freuen.
Toll, so viel aus dem Promi-Leben von Caro Worps. Aber ich habe auch noch eine kleine Geschichte.
Okay.
Ich war nämlich der Älteste auf einem Geburtstag neulich. Ich war eingeladen auf einem 21. Geburtstag. Und die nächstälteste Person war 26 nach mir.
Mhm.
Und dann hat eine 21-Jährige zu mir gesagt: Oh toll, das heißt, du wirst ja bald 30, wie bei Sex and the City. Und ich fand das so interessant, dass für sie das Konzept 30 werden oder 30 sein so weit weg ist, dass ihr einziger Referenzrahmen dieses fiktionale Serienkonzept Sex in the City ist.
Die kennen 30 nur aus Serien und Filmen. Sex in the City.
Aber irgendwie ist es auch true. Ich freue mich auch schon darauf,
nächstes Jahr 30 zu werden. Das ist für die so Fantasy. Das ist für die so wie Narnia, ist so 30 sein.
Ja.
Scheiße.
Naja, okay. Also, so viel aus unserem interessanten Privat- und Berufsleben. Wollen wir uns jetzt mal darum kümmern, was so unsere treuen HörerInnen eingeschickt haben.
Sehr, sehr gerne, Miguel. Was gab's bei dir im Postfach?
Also, ich fand sehr interessant eine Nachricht von Aya, die geschrieben hat: Meine Kinder fangen an zu kotzen, weil ich ihnen ständig irgendwelche random Fakten von euch erzähle.
Das hab ich auch gelesen.
Und heute Morgen hat mein Sohn, in Klammern 12, verlangt, die Folge mit den Labubus sofort auszumachen.
Auch eine geile Vorstellung, wie er dann sagt: Aus!
Aus! Ausmachen!
Der kann das nicht ertragen.
Nein. Was hast du so mitgebracht?
Also ich habe ein ganzes Themenfeld mitgebracht aus den Einsendungen, in dem gleich mehrere Tabs zusammentreffen, nämlich das Thema Darmbakterien.
Mhm.
Zum einen wurde mir wirklich wahnsinnig oft eingesendet und völlig zu Recht der Ötzi. Hast du vielleicht auch gesehen. Die haben mithilfe von Hefe aus dem Darm von Ötzi, der Ötzi, die berühmte Gletschermumie Ötzi,
mhm,
da haben sie Darmbakterien gefunden, beziehungsweise Hefe aus Ötzis Darm und haben damit Sauerteig gemacht. Brot gebacken.
Ist ja ekelhaft.
Und als nächstes überlegen sie, Bier zu machen. Die sind aber so ein bisschen lustig drauf.
Why? Einfach, weil man es kann?
Ja, weil man es kann. Wenn man jemandem erzählt, dass man Hefe hat, wird sofort gefragt, kann man damit Brot backen, hat halt hier dieser Mitautor der Studie gesagt. Und da haben sie versucht, ein Sauerteigbrot zu backen. Wir hatten einen sehr guten Sauerteig. Also da kommt zusammen, was ich nicht dachte, was zusammenkommt. Und wo wir beim Thema Darmbakterien bleiben, diesmal in Kombination mit WM-Orakeln, neben zahlreichen süßen Orakeltieren, die uns eingeschickt wurden, die wahrscheinlich auch, Kätzchen, Kaninchen,
ja, alles Mögliche,
Lämmchen und so weiter und so fort, haben Forscher der Hochschule Furtwangen ein WM-Orakel entwickelt, was Darmbakterien-based ist. Sie haben so eine Art kleines Fußballfeld in der Petrischale angelegt.
Mhm.
Und auf welcher Seite sich da die meisten Kolonien, Bakterienkolonien entwickeln, da fallen mehr Tore.
Interessant.
Sehr
okay.
Interessant,
naja,
ja.
Ich kann zum Thema WM-Orakel noch eine Nachricht von Louis anschließen, der mir erzählt hat, dass die Asche von Krake Paul im Deutschen Fußballmuseum steht. Und zwar in einer Urne in Krakenform. Das
süß.
Kann man sich da angucken. Ist das nicht interessant?
Sehr süß.
Also es wird immer noch nach wie vor Krake Paul gedacht.
Als nächstes zum Thema Orte, an denen der Podcast gehört wird und Beschäftigungen während Podcast hören. Mir haben noch mindestens 2 weitere Menschen geschrieben, die Too Many Tabs während der Geburt gehört haben.
Nein, hallo!
Leute, seid ihr euch sicher?
Okay.
Muss das sein?
Ist ein Hammerstart ins Leben.
Also wirklich, die jüngsten HörerInnen.
Wow.
Ja. Und Naomi hat geschrieben, dass tatsächlich ihr Sohn auch einen großen Meilenstein in unserem Podcast erlebt hat. Als ich noch schwanger mit ihm war, hat er mich das erste Mal getreten, als ich euren Podcast gehört habe.
Schön.
Wir haben einen guten Einfluss auf Babys, Miguel.
Oh,
wir sind
Gott.
Wirklich Podcast-Hebammen.
Naja, okay. Das weiß ich nicht, ob ich mir diesen Titel selbst verleihen möchte. Hast du auch die Nachricht von Millie gesehen? Die mit den Igelbabys?
Ja.
Millie hat uns Fotos geschickt aus ihrer Wildtierauffangstation und muss Baby-Igel alle 2 Stunden füttern und hört dabei immer Too Many Taps. Und es waren so süße Baby-Igel-Fotos und Videos, die sie uns da mitgeschickt hat, wie sie die so die mit ihren kleinen Mündern dann diese.
Ich glaube, so Baby-Igel füttern gewinnt als beste Beschäftigung, während Too Many Taps hören.
Auf
bisher.
Jeden Fall. Wir waren auch wahrscheinlich schon bei Baby-Igel-Geburten dabei und sind auch Baby-Igel-Podcast-Hebammen. Auf jeden Fall schreibt sie, manchmal muss sie den Podcast auch ausmachen, weil sie sagt, die Igel finden unser Lachen suspekt und dann kugeln die sich ein.
Nein!
Und deswegen will ich jetzt so ein bisschen darauf achten, dass wir das Lachen reduzieren, damit die Igel keine Angst bekommen.
Denken.
Wir müssen auch an die Igel denken. Aber ist es nicht eine tolle Aktivität? Könnten ruhig mehr Leute machen, so eine Wildtier-Auffangstation. Ist doch eine gute Sache.
Dann hat uns noch eine Mail erreicht, bei der ich sehr lachen musste.
Lass mich raten. Schlape.
Ja. Wie es der Zufall so will, habe ich damals auf dem Danke-Song von Xavier Naidoo, über den haben wir natürlich geredet im Zuge der Fußball-Songs, dieser unmögliche 8-minütige, ja, wenn man so will, Rap zum Sommermärchen von Xavier Naidoo, Danke. Ja, da hat er Bass gespielt. Absurder Track, schreibt Schlappe. Der Texttrack war in ungefähr 15 Minuten zusammengezimmert. Xavier hat selten mehr Zeit gewidmet fürs Texte schreiben. Gereimt wurde, was nicht bei 2 auf den Bäumen war. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er irgendwann gefragt hat, ob jemand den Namen vom Ersatztorwarttrainer kennen würde.
Nicht so laut lachen die Babyigel im Hintergrund. Auf jeden Fall, das Interessante ist, dass Schlape uns auch schon mal geschrieben hat, weil der nämlich bei Gildo Horn auch schon in der Band gespielt hat. Also der ist scheinbar gut rumgekommen.
Der ist ein Tausendsasser.
Ja.
Der ist ein guter Kontakt.
Scheinbar,
den müssen wir uns warm halten.
Ja, also wir freuen uns immer, wenn du uns da Gossip über irgendwelche Songs und Auftritte zukommen lässt, bei denen du im Hintergrund mitgewirkt hast. Außerdem müssen wir hier jetzt nochmal ein bisschen den Minion-Kür-Tab nacharbeiten. Die Minions sind ja gerade überall wegen ihres neuen Films Minions und Monsters. Und mir wurde viel ein Karaoke-Wettbewerb in Minionsprache gesendet. Ich weiß nicht, dir auch?
Zahlreich. Das ist gerade auch sehr präsent in meinem Postfach. Der Minion Song Contest.
Ja, wir hören mal rein, wie das klingt. Da performen Menschen auf der Bühne in Minionsprache bekannte Popsongs. Gut, sie alle sind,
weißt
oder?
Weißt du, dass ich das manchmal auch mache, wenn ich alleine bin?
Das kann ich mir wohl vorstellen. Das wusste ich nicht, aber es überrascht mich
in
jetzt
Minion
auch nicht.
Voice. Ich ärgere mich, dass ich davon nichts wusste.
Sonst hättest du da mitgemacht.
Naja,
jedenfalls gibt es noch eine weitere Entwicklung rund ums Minion-Universum, nämlich die MacherInnen haben sich jetzt positioniert zu der Frage, die wir hier auch schon besprochen haben. Haben die Minions für Hitler gearbeitet? Weil der neue Film eine neue Logiklücke aufmacht. Wir haben ja hier auch schon besprochen, die Minions haben ja in ihrem ersten Film erzählt, dass sie immer für die Bösen in der Geschichte gearbeitet haben, aber zwischen 1933 und 1945 irgendwie in dieser einen Höhle versteckt waren, weshalb sie halt nichts mit den Verbrechen der Nazizeit zu tun haben könnten. Allerdings, jetzt in dem neuen Film lernen wir, dass es mehrere Minion-Völker und Stämme gibt. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mehr ausgeschlossen, dass nur weil die einen Minions in der Höhle waren, es nicht vielleicht woanders andere Minions gab, die vielleicht doch was mit Hitler zu tun hatten. Also da haben sie sich jetzt selber so ein Ei gelegt mit ihrer eigenen Dramaturgie und das macht jetzt irgendwie nicht so richtig Sinn mehr in diesem Minions Cinematic Universe. Und jetzt wurde bei einer Veranstaltung der Regisseur Pierre Coffin darauf angesprochen und hat aber gesagt nein und war sehr erbost darüber. Er meinte, ich wusste, dass das jemand fragen würde. Schäm dich. Ich denke, sie waren in dieser Höhle. Ich wollte der Antwort eigentlich ausweichen. Die Minions aus Teil 1 steckten also in der Höhle fest und diese Minions hier aus diesem Film, keine Ahnung, wo die waren, aber sie waren nicht Teil der großen Geschichte. Naja, also so viel zu der ganzen...
Sie haben nie für Hitler gearbeitet.
Die Minions haben nie für Hitler gearbeitet, aber man weiß auch nicht, was sie stattdessen in der Zeit gemacht haben.
Da hat er jetzt natürlich die Rechnung unter den Spiegel gemacht, weil die haben jetzt so eine Akte veröffentlicht, wo man suchen kann, was die Minions während der Nazi-Zeit gemacht haben.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist die Promo Phase von den Minions gerade wild. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Sie haben auf den Big Ben ein Minion-Gesicht gebeamt. Und die Uhr war ein Minion-Auge. Es ist total wild. Also es wird wieder ein Minion-Sommer. Aber wir sind ja Gott sei Dank dank unserer Tabs darauf gut vorbereitet.
Naja, die Minions, ne? Unsere Minions.
Unsere Minions.
Ich muss eine Korrektur noch vornehmen zu Tyra Banks. Da habe ich irgendwie falsch remembered. peinlich. Ausgerechnet Hannah Montana, der Film, wo ich mich gut auskenne.
Oh, peinlich.
Tyra Banks spielt natürlich nicht die Agentin, sondern sie prügelt sich mit Hannah um einen Schuh im Schuhgeschäft. Ah. Ja, hat mich unser Hörer Leon darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank, Leon. Peinlich, Patzer, Caro Worps.
Ja, ich habe auch noch eine Korrektur nachzureichen. Und zwar habe ich ja in der Folge zu Karl-Heinrich Ulrichs gesagt, dass der Paragraph 175 in Deutschland erst 1994 abgeschafft worden sei. Das stimmt nur so halb, weil das nur auf die BRD zutrifft. In der DDR wurde das Schutzalter für homosexuelle Handlungen 1957 auf 21 Jahre und im Jahr 1968 auf 18 Jahre herabgesetzt. Was bedeutet, dass homosexuelle Handlungen für Erwachsene in der DDR von da an legal waren? 1989 schon wurde dieser Paragraph dann ganz gestrichen. Da haben wir hier sehr von der Wessi-Perspektive aus das Thema besprochen und werden da in Zukunft natürlich ein bisschen drauf achten, dass die deutsche Nachkriegsgeschichte hier bei Too Many Tabs nicht zu sehr auf westdeutsche Geschichte reduziert wird. Das haben mir einige gefeedbackt, unter anderem Emma, und die haben damit natürlich völlig recht und deswegen wollte ich das hier auch nochmal nachreichen. So.
Jetzt haben wir alles, oder? Hast du noch was?
Eine Apple-Rezension, nämlich, naja, es gibt wirklich Besseres, 5 Sterne, und damit würde ich gerne in die neue Folge starten.
Nehmen wir. Miguel, hast du die Tage mitbekommen, wie dieses ultra-hotte Pärchen aufs Empire State Building geklettert ist und ganz oben gab es noch einen Heiratsantrag?
Ja, habe ich peripher mitbekommen, aber ich bin nicht so richtig tief eingestiegen in die Materie. Es geisterte so durch meine Timeline.
Meine ganze Timeline ist voll. Das sind nämlich professionelle Klettermaxe, sind das nämlich.
Ach.
Ja, so Batman- und Catwoman-artige Outfits, und dann sind die ungesichert hochgeklettert, jetzt wahrscheinlich offiziell die coolsten Menschen auf der ganzen Welt.
Wieso, weil man da ungesichert hochkratzt?
Also die standen da oben, haben da performt, haben sich da gerät.
Gebissen.
Haben sich geknutscht, Heiratsantrag. Also es war schon very aesthetic. Ich kann mir das nicht so gut angucken, diese Luftaufnahmen von oben.
Ja, weil Leute, macht das nicht nach.
Ja.
Nicht auf dem Kölner Dom krabbeln.
Hast du noch nicht gemacht? Wollte ich dich nämlich fragen, ob du heimlich so ein Kletterer bist.
Doch, da habe ich dich doch damals gefragt, ob wir den Podcast zusammen machen wollen.
Ob bist du auf ein Knie gegangen.
Ja, genau.
Ja. Naja, jedenfalls passte das diese Woche ganz gut zu einer Tab-Einsendung von unserer Hörerin Ina. Es geht nämlich um einen anderen Daredevil in der Höhe und um ein anderes berühmtes New Yorker Bauwerk.
Liebe Caro, lieber Miguel, mein Name ist Ina, ich komme aus Potsdam und bin natürlich ein großer Fan eures Podcasts. Und ich saß neulich auf meinem Balkon, habe die Biografie von Werner Herzog gelesen und bin dort wieder mal über Philippe Petit gestolpert, ein Franzose, der in den 70er, 80er Jahren ziemlich verrückte Sachen gemacht hat. Er ist nämlich selber Hochseilartist. Und es gibt eine ganz tolle Doku über ihn, Man on Wire, der Drahtseilakt. Und wenn ihr da reinschaut, dann ist euch ganz schnell klar, dass das auf jeden Fall ein ganz toller Tipp für euch wäre, in dem man sich auch verliert. Also viel Spaß und liebe Grüße.
Ach. Ja. Und da hast du dich drin verloren.
Da hab ich mich drin
verloren. Es war dir sofort
wohl
klar, dass es ein guter Tab war.
Ja, vielen Dank, liebe Ina. Es geht um einen Mann namens Philippe Petit, ein Hochseilartist, der 1974 tatsächlich zwischen den Twin Towers des World Trade Centers balanciert ist. Und dieses Bild von diesem Artisten hoch oben zwischen den Towers, das kennt man ja. Das haben vielleicht die meisten von euch schon mal irgendwo gesehen. Kennt man von so Fotos und Postern. Ist irgendwie so verankert im New Yorker kulturellen Gedächtnis.
Ja, auch in so Filmen referenziert immer mal wieder, also so dieses...
Du hast es auch vor Augen, ne?
Irgendwie ja, genau, mit so einem Stab in der Hand und so.
Falls nicht, googelt mal kurz. Philippe Petit heißt der Mann. Genau, da sieht man ihn, wie du schon sagst, mit so einem Balancierstab in der Hand hoch über den Dächern von New York. Und weil das eben so ein berühmter New Yorker Moment ist, dachte ich immer, das wäre so ganz besonders vorbereitet und inszeniert worden und von offizieller Seite quasi beauftragt, genehmigt und geprüft worden und so weiter. Aber Überraschung, war es gar nicht. Ach. Dieses Happening war akribisch durchgeplant und vorbereitet, aber eben nicht offiziell. Diese ganze Aktion lief heimlich und illegal ab. Und die Geschichte dahinter ist echt krass und beeindruckend. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sie mehrmals verfilmt wurde und es einige Dokus dazu gibt. Unter anderem hat Ina eben schon erwähnt, Man on Wire, der Drahtseilakt, der sogar 2009 einen Oscar gewonnen hat für den besten Dokumentarfilm. Aber fangen wir erstmal bei der Person Philippe Petit an.
Ja, who is he?
Philippe Petit wurde 49 in Nemours geboren, in Frankreich. Also er ist Franzose und ist in einem Pariser Vorort aufgewachsen, in einer bürgerlichen Familie. Er war als Kind schon sehr vielseitig interessiert, eben nicht nur am Seiltanzen, sondern auch noch Zauberei, Jonglieren, Reiten, Fechten, Theater, Zeichnen und Stierkampf. Also Theater Kid Next Level. Im Prinzip war er allem interessiert außer Schule und war dazu noch sehr rebellisch drauf, weshalb er von 5 verschiedenen Schulen geflogen ist und die Geduld seiner Eltern auch sehr strapaziert hat, als er 15 war, sogar mal von zu Hause abgehauen ist. Und in den 60ern hat er sich eben, wie er sagt, ganz alleine Drahtseilakrobatik beigebracht.
Why?
Er hat auf einer Wiese auf dem Grundstück seiner Eltern mehrere Seile gespannt.
Einfach weil er es cool fand.
Just because. Und dann so nacheinander weggenommen, sodass das immer dünner, ne, also immer mehr ein Seil wurde. Und hat sich wohl innerhalb eines Jahres alles beigebracht, was man auf einem Drahtseil so machen kann. Vorwärtssalto, Rückwärtssalto, Einrad, Zweirad, Stuhl auf dem Draht.
Krass.
Der Sprung durch den Reifen und
also
so weiter.
Er muss schon auch talented gewesen sein und aber so von der Personality her ein Grenzgänger.
Talented, er sagt natürlich, ach, das kann jeder, das ist keine große Kunst, man muss nur halt das Mindset haben.
Er ist auch noch humble.
Er ist humble and he's an artist. Das kommt auch noch sehr viel durch. Mhm. Er sagt, man muss halt einfach bereit sein, ein Jahr lang jeden Tag durchzutrainieren, um dahin zu kommen. Und tatsächlich ist er so gut geworden, dass ihm Rudolf Omankowski, der Leiter einer berühmten Seiltänzergruppe, Le Diable Blanc, ihm sogar bei seiner Truppe eine Ausbildung zum Zirkusartisten angeboten hat. Die hat Petit aber abgelehnt. Er wollte das alleine machen. Er hat so diese krasse Künstlerehre irgendwie, dass er das so für sich will und sich dann nirgendwo irgendwie anschließen oder verbiegen möchte. Verbiegen schon, aber halt auf dem Seil. Ja, und dann konnte er quasi alles, also vorwärts, rückwärts, durch den Reifen und so weiter und hat sich irgendwie gedacht, naja, irgendwie ist es das noch nicht. Das sieht fast hässlich aus. Also so ist er daran gegangen. Also hat er angefangen, diese ganzen Tricks wieder einzustampfen und seine Kunst neu zu erfinden. Er hat sich einen ganz eigenen Stil zugelegt, was dann dazu geführt hat, dass ihn dann kein Zirkus mehr haben wollte, weil er eben so individuell war. Also,
contemporary.
Yes, yeah. He's like avant-garde.
Uh-huh.
Und er ist dann zunächst Straßenkünstler geworden, so ein bisschen Pantomime-artig und hat Seiltanz mit Zauberei und Jonglage und so humorvollem Crowdwork verbunden und das hat er überall in Paris gemacht, obwohl er mehr als 500 Mal dafür verhaftet worden ist, hat er immer weiter gemacht.
Ein Mann mit einer Vision.
Da siehst du schon so, mir ist halt so alles scheißegal, Hauptsache er
500 Mal verhaftet?
Ja, Hauptsache er kann seine Kunst machen. Er konnte sich davon sogar eine kleine Wohnung leisten und ist dann irgendwann auch auf Reisen gegangen nach Russland, Australien und in die USA und hat dann zum Beispiel in den frühen 70ern immer im Washington Square Park jongliert und auf dem Seil getanzt. Und eines Tages reift jetzt in ihm dieser Wunsch, er möchte zwischen den Türmen des World Trade Centers tanzen, in der Luft. Und die Idee dazu, die kam ihm beim Zahnarzt random. Er hat nämlich dort im Wartezimmer, hat er einen Zeitungsartikel gelesen, über die Twin Towers, die zu diesem Zeitpunkt sich nämlich noch in der ersten Bauphase befunden haben. Also es gab noch gar kein World Trade Center, es gab noch gar keine Twin Towers. Aber er war sofort obsessed mit diesem epischen Bauprojekt und hat sich in den Kopf gesetzt, das zu machen, wenn das einmal steht. Und er hat sich darauf 6 Jahre vorbereitet. Und da kommt jetzt wieder seine kriminelle Energie.
Wie sehr kann man etwas wollen?
Er war obsessed, wirklich. Er hat jede einzelne Information gesammelt über diese Türme, die er in die Finger kriegen konnte. Über 6 Jahre. Er hat es wirklich sehr smart angestellt und sich als Journalist ausgegeben und den Bauleiter interviewt von den Twin Towers, der ihm dann alles gesagt hat, was er wissen muss dazu. Er hat sich und ein paar Freunden gefälschte Hausausweise organisiert. Die haben sich dann immer als, weiß ich nicht, Arbeiter, als Schweißer und so weiter ausgegeben. Und so hat er dann Zugang zum Gebäude sich erschlichen, was ja immer noch nicht ganz fertiggestellt war. Er hat das quasi auskundschaftet über Wochen, Monate und Jahre. Wie gesagt, als Journalist den Bauleiter interviewt. Er hat Fotos vom Dach machen können, hat mit dem gefälschten Hausausweis den Südturm dann betreten
können. Und da auch mit einem Team, also wirklich so
Freunde.
Ocean's Eleven-mäßig, die sich dann so Zugang verschaffen und als andere Person ausgeben. Das ist wirklich ein gutes Filmthema.
Ein richtiger Coup, so nennt er es auch immer, Le Coup. Und seine Freunde waren dann eben im Nordturm auf der anderen Seite. Er hatte dann über die Jahre unzählige Skizzen und Berechnungen angefertigt. Das zieht sich auch durch sein Leben durch, dass er sich wirklich auf jeden... Ja, Lauf, wenn man das so nennen will, auf jeden Tanz akribischst vorbereitet mit allem, was da dran hängt und ist dann als Arbeiter getarnt da auf diese Baustelle der Zwillingstürme gekommen. Und sie haben ein über 200 Kilo schweres Drahtseil heimlich in den 104. Stock geschleust. Auch dabei die Balancierstange, Schnüre, Werkzeug und das 75 Meter lange Stahlseil. Jetzt fragt man sich, wie zur Hölle kriegt man ein Seil gespannt zwischen diesen Türmen?
Ja.
Die sind ja um die 40 Meter voneinander entfernt. Ja, ganz einfach mit Pfeil und Bogen.
Aber unbemerkt?
Die waren ja ganz weit oben über den Dächern der Stadt, ganz früh morgens. Und sie hatten dann wie so Architekten...
Wie so ein Saugnapf oder wie, der dann da so...
Sie hatten den Pfeil und Bogen wohl in so einer Pappröhre, wie so Architekten manchmal dabei haben, versteckt. Und dann hat ein Freund von diesem Philipp Petit mit Pfeil und Bogen erstmal eine Angelschnur auf die andere Seite geschossen. Also wirklich Pfeil und Bogen.
Also wie bleibt es denn da dran kleben? Also wirklich wie so ein Saugnapf? Oder?
Ich glaube, er hat es wahrscheinlich irgendwo hingeschossen, wo es sich so verankert hat. Oder erstmal zumindest auf den anderen Turm, sodass dann er das grabben konnte und festbinden konnte. Und sie haben dann nach und nach die Schnüre drumherum gespannt und ganz am Ende eben das schwere Stahlseil und das dann gesichert. Ich würde diesem selbst von meinen Freunden gesicherten Stahlseil nicht trusten.
Ever.
Aber
ever.
We're not Philip Petit. Als der Morgen angebrochen ist, an diesem 7. August 1974, führt über den 400 Meter tiefen Abgrund ein Weg kaum mehr als ein Finger breit. So ein ganz schmales Seil. Und dann ist Philip Petit tatsächlich auf dieses Seil gegangen. Und falls ich das jetzt noch nicht erwähnt habe, ohne Sicherheitsnetz. Ohne jegliche Form von Sicherung. Just Philip and the Seil.
Das ist ja total wild.
Ja, und es geht einem natürlich nicht in den Kopf rein, wie man sich in diesem Moment fühlt, wie man das mental und körperlich packt, überhaupt da zu stehen und dann zu wissen, ich mache jetzt gleich diesen Schritt.
Er ist ja lebensmüde.
Und hier in dieser Doku erzählt jetzt Philipp diesen Moment noch einmal nach und wie er da mental vorgegangen ist.
I start walking as a wire walker who is studying his cable. And instead of doing an entire study of the cable for the whole length, seeing the first cavity and keep walking, seeing the middle, which is so soft and treacherous, seeing the second cavity, how it is. No, I do only go to the first cavity and I know enough. Now I'm going to perform.
I saw his face changing. He was very tense and all of a sudden there was something like a relief in him.
Da hat man jetzt Philipp Petit selbst gehört und einen Freund, der dabei war ganz oben, der quasi beobachtet hat, wie von diesem super angespannten Typen plötzlich ein Lächeln sich über sein Gesicht ausgebreitet hat, als er wusste, yes, das packe ich. Und Philipp erzählt eben, du darfst das Seil nur Schritt für Schritt denken. Du darfst nicht schon den mittelwobbeligen Teil sehen, du darfst nur die ersten paar Meter sehen und dann Schritt für Schritt.
Wie der Straßenfeger bei Momo, der immer auch nur auf den Boden guckt, da wo er gerade läuft. Aber jetzt, wo ich den Clip gesehen habe, verstehe ich auch ein bisschen besser, wie dieses Seil befestigt wurde, weil sie wirklich auf den Dächern sind. Also ich habe mir das gerade irgendwie so vorgestellt, dass es so auf irgendwelchen Stöcken sind, schon weit oben, aber sie sind wirklich so von Dach zu Dach und da gibt es auch so ein Geländer, da werden die das irgendwie wo drumgebunden haben oder so. Ja,
genau.
Jetzt verstehe ich das.
Genau so haben die das gemacht. Und er ist wirklich auf dieses Seil gegangen und hat sein Mindset auf Schritt für Schritt gestellt und das wirklich geschafft. Und 8-mal insgesamt. Es reicht nicht, einmal darüber zu gehen. Er ist 8-mal in einer Höhe von 417 Metern über dem Boden.
Um den Weltrekord direkt mal so hoch anzusetzen, dass einem das niemals irgendwann in der Geschichte jemand nachmachen kann.
Ja, das wird ja auch, also dort niemals jetzt jemand wieder.
Ja, das ist wohl auch
können.
Vorbei. Ja.
Ja, und ganz in Schwarz gekleidet, mit der Stange in den Händen und immer wieder hin und her. 60 Meter sind es tatsächlich, von einer Seite zur anderen. Er wendet zwischendurch, er geht wieder zurück, er kniet sich nieder, er legt sich sogar auf das Seil.
Mein Gott.
Die Stange auf der Brust, mitten im gar nichts, liegt er auf diesem dünnen Seil. Und es ist natürlich auch genau die Zeit, in der im Finanzdistrikt alle morgens zur Arbeit gehen. Und so waren eben Tausende von Menschen auf dem Weg zum Büro in den Straßen von New York und haben verfolgt, was da einen halben Kilometer über ihnen los war. Danach kann man sich natürlich denken, erging es ihm so wie dem hotten Kletterkappel vom Empire State Building, wurde erstmal festgenommen und vor Gericht gestellt. Und in Originalaufnahmen von diesem Moment und Interviews sieht man jetzt, dass er da wirklich unten sitzt mit den dicksten Eiern, die man sich vorstellen kann.
I had conserved my sense of rebellion and my sense of poetry.
He was impish, playful and a bit cocky when the NYPD hauled him off to the station. Why did you do this?
When I see a beautiful place to put my wire, I cannot resist.
Philippe Petit was charged with trespassing and disorderly conduct. A colossal understatement for what he called his coup.
Also er sitzt da im Polizeigewahrsam, balanciert noch so eine Polizeimütze auf der Nase. Und
ist so frech, Dax.
Ich bin, oh la la, Philippe aus Paris, ich sehe einen Turm, ich muss hoch. Ich bin Künstler. Was denkt ihr?
Was habt ihr gedacht?
Also, ich meine, hallo?
Na klar, das ist das Logische, was
boss,
man macht.
Ein Turm, ich gehe hoch. Was denkt ihr? Was glaubt ihr, wer ich bin? Also so ist sein ganzes Auftreten. Er ist auf diesem
Find
Train.
Finde ich irgendwie geil.
Fuck you, ich bin Künstler. Ich mach das halt.
Irgendwie mag ich das auf eine Art.
Und die Leute haben ihn natürlich total bewundert dafür. Es gab enorme Berichterstattungen in allen Medien. Es gab wahnsinnig viel Anerkennung weltweit für ihn und sämtliche Anklagepunkte wurden dann auch schnell fallen gelassen. Er wurde einfach gefeiert. Er musste aber der Port Authority in New York ganz genau erklären, wie er es geschafft hat, diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.
Ja, weil das ist ja gefährlich, seine Sicherheitslücke einfach.
Ja, und hat dann dafür eine Dauerkarte bekommen für die Aussichtsplattform des World Trade Centers. Die kickt bei ihm natürlich gar nicht, die Aussichtsplattform. Also, oh lala, ich muss tanzen.
Da muss schon mal ein Seil gespannt sein,
ja, jetzt
dass
ist
man
natürlich
die Aussicht genießen
auch
kann.
Die Frage, wo hat er geübt vorher? Na klar, zwischen den Brückentürmen von der Sydney Harbour Bridge und zwischen den Kirchtürmen von Notre Dame.
Ah, da ist es auch nicht aufgefallen? Oder?
Ja, das war auch illegal, tatsächlich. Mhm. Da haben sie ihn auch schon runtergefischt. Da hat er gesagt, naja, wenn ich drei Orangen sehe, muss ich jonglieren. Wenn ich zwei Türme sehe, muss ich zwischen ihnen laufen. Entschuldigung, ich sehe Notre Dame,
die
zwei Türme, ich laufe.
Hilarious.
Da gibt es nämlich eine ähnliche Background-Story. Da saß er in diesem kleinen, winzigen Zimmer, was er sich leisten konnte von seinen Straßenkunstsachen und hat immer von seinem Fenster aus gerade so die Türme sehen können von der Kathedrale Notre Dame und hat dann gesagt, eines Tages spanne ich dort mal ein Kabel und dann überrasche ich ganz Paris. Er hat es gemacht mit einem ähnlichen Trick. Also sie haben da auch mit Hilfe von irgendwelchen Tricks da sämtliche Ausrüstung und Kabel und Seile reingeschmuggelt mit seinen Freunden und einen Gummiball rübergeworfen von einer Seite auf die andere, um das zu spannen. Und tatsächlich hat er damit ganz Paris in Atem gehalten und begeistert und war aber kurz darauf tief gekränkt, tief verletzt davon, wie kurzlebig die Begeisterung nur war in seinem Land, weil er nämlich verhaftet, freigelassen, für einen Tag gefeiert und dann ganz schnell wieder vergessen wurde in Frankreich. Und deshalb ist er auch abgehauen. Erstmal nach Südfrankreich, dann nach Russland,
die
Australien.
Die Leute waren nicht begeistert genug von mir.
Ja, bis er in New York war. Und da hat es eben gereicht für dieses monumentale Eingehen in die Geschichte, wenn es in Paris keinen gejuckt hat.
Oh mein Gott, aber wie krass und wie lange er geübt hat und sich dann da durchgebissen hat und 1000 Versuche gestartet hat und auch den Glauben daran nicht verloren hat, dass er diesen Moment noch schaffen wird. Weil ich würde jetzt ehrlicherweise sagen, okay, ich habe jetzt Jahre geübt, jetzt habe ich es mal Notre Dame versucht, hat nicht funktioniert, vielleicht sollte ich mich jetzt mal um was anderes kümmern.
Nein.
Aber nein, er ist weiter.
Nein, bigger, better. Und apropos bigger, better, es trudelt danach natürlich sämtliche Angebote ein, nach diesem Coup zwischen den Twin Towers, unter anderem von Burger King und ein Dutzend anderer Handelsketten. Und da hat er eben in seiner Künstlerehre gesagt, nein, ich mache das alles nicht. Ich bin Philippe Petit.
Mhm.
Ich balanciere. Und er hat stattdessen sich mit Bauchschmerzen, wie wir wissen, einem Zirkus angeschlossen, was er eigentlich ursprünglich auch nicht wollte. Und ist dann erstmal als Hauptdarsteller da ein Jahr lang durch die USA getourt in diesem Zirkus. Und hat es aber nie so richtig gefühlt. Und ist stattdessen dort auch einmal gestürzt. Sein einziger schwerer Sturz in seinem Leben. Von einem 14 Meter hohen Seil, wo er sich mehrere Rippen gebrochen hat und innere Verletzungen. Da hat er aber gesagt, das ist ja beim Training passiert und nicht bei der Vorstellung. Das zählt nicht. Das zählt nicht.
Das hat an der Ehre gekratzt. Das hat an der Ehre gekratzt.
Ja, und dann hat er halt auch danach wieder gesagt, das war es auch mit Zirkus für mich. Ich mache alleine weiter. Er hat so viele weitere Milestones in seiner Seiltänzerkarriere noch machen können. 1986 hat er die Niagara-Fälle überquert für ein Filmprojekt.
Mein Gott,
das
reicht doch
nicht. Da hat er tatsächlich einen anderen Seiltanzpionieren gespielt, dem das schon mal vorher gelungen war.
Mhm.
Dann 89 den Eiffelturm. Da hat er ein 800 Meter langes Seil vom Palais de Chaillot über die Seine zur zweiten Etage des Eiffelturms gespannt. Und da hat er 15 Jahre für gekämpft, dass er es offiziell machen darf.
Mhm.
Das hat irgendwie nicht geklappt, dann hat er stattdessen vorbereitet, über den Great Canyon zu laufen.
Mhm.
Und dann kam aber doch die Erlaubnis von Jacques Chirac, dem damaligen Bürgermeister von Paris noch, er darf zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution tatsächlich diesen Eiffelturm-Spaziergang machen, der auch iconic war und von 250.000 ZuschauerInnen verfolgt wurde. Dann in Deutschland hat er auch mal einen berühmten Walk gemacht.
Rhein Center.
Genau, nämlich 94 bei der 1200-Jahr-Feier Frankfurts. Da hat er vor einer 500.000 Menschen in der Luft getanzt zwischen der Paulskirche und dem Kaiserdom. Wurde sogar live in der ARD übertragen.
Interesting, aber trotzdem ist dieses Bild in New York das, was so in die Geschichte und die Köpfe eingesickert ist. Gibt es dafür irgendwie eine Theorie, weil das das Höchste war oder weil einfach die New YorkerInnen auch anfälliger sind für den Größenwahn dieses Vorhabens oder warum?
Ich glaube, weil zum einen dieser Coup, also dieses minutiös geplante, 6 Jahre lang versuchen, das zu schaffen und halt, weil das World Trade Center irgendwie so iconic Gebäude und natürlich, weil dazu noch kommt, dass das ein Gebäude ist, was es nicht mehr gibt und da mit Schmerz irgendwie verbunden ist. Also das ist so hängen geblieben. Aber dieses Eiffelturmbild, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, wie da jemand auf dem Seil ist. Also das
kann
so
sein, dass man das irgendwo schon.
Ja, ich habe mich einfach noch nie mit diesem Mann näher beschäftigt und mit seinem Leben, was da alles so dahinter steckt. Übrigens, da wo er in Frankfurt war, da hat er zusammengearbeitet mit dem Gründer des Varieté-Theaters Tigerpalast, Johnny Klinke, der gesagt hat, über ihn in der Luft ein Genie, am Boden ein Arschloch. Fand ich auch noch ganz interessant. Also auch umstrittene Person, weil wie gesagt, großes Ego, aber er brennt halt auch einfach.
Er delivert dann halt auch.
Dafür, ja. Ist ja auch Taschenspieler gelernter und hat auch diverse Male irgendwie mal was geklaut. Oder auch mal Hotelrechnungen nicht bezahlt. Also da war wohl einiges los in dem Leben.
Genau. Wenn ich ein Portemonnaie sehe, muss ich es klauen. Ja. Was glaubt ihr?
Ist er in Orange? Ich jongliere.
Wenn ich 100-Euro-Schein sehe, ich muss es einstecken.
Ja. Wurde in den USA so gefeiert, dass tatsächlich ihm immer wieder dazu geraten wurde, überquer doch den Grand Canyon. Also das ist doch noch epischer als das World Trade Center. Gerade nach dem Anschlag wurde ihm das immer wieder geraten, das zu machen. Und hat er sich das angeguckt und war dann, ja, fand ich irgendwie langweilig. Fand ich ein bisschen hässlich und langweilig. Grand Canyon langweilig. Auch einfach geil.
Steine.
Er hat gesagt, das sind einfach 2 Schluchten, 12 Meilen voneinander entfernt. Wäre ich 4 Stunden lang irgendwie nur so ein kleiner Punkt in der Ferne gewesen, da hätte ich zwar irgendeinen Distanzrekord gebrochen, aber tut mir leid, das interessiert mich nicht. Ich bin Künstler. Und tatsächlich fühlt er sich mit den Twin Towers weiterhin sehr verbunden, noch heute. Das fand ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken, den er hier in einem Interview noch äußert.
And that's what you do when somebody you love dies. You carry them with you and they're still alive in some way.
Also er trägt die Twin Towers weiter in seinem Herzen. Die haben für ihn eine ganz große Bedeutung. Er hat sogar vor den Terroranschlägen vom 11. September diese ganzen Erinnerungen an seine Aktion in einem Buch niedergeschrieben. My Highwire Walk Between the Twin Towers. Und diese Buchverfilmung, die ist eben erst 2015 realisiert worden mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Der spielt Philippe Petit, wie
ich
da oben.
Den Trailer habe ich mal irgendwann gesehen.
Ja.
Aber den Film nicht.
Ja, den Trailer habe ich mir auch angeguckt und tatsächlich hat Philippe Petit ihm dafür persönlich das Balancieren auf dem Seil beigebracht.
Krass.
Und noch ein weiterer Fun Fact behind the scenes. Und wie gesagt, der Dokumentarfilm Man on Wire ist eine Riesenempfehlung. Ist wirklich eine sehr schöne Doku und hat den Oscar bekommen. Und um nochmal zu Inas Sprachnachricht zurückzukommen, ja, Werner Herzog wird über die Jahre ein enger Freund von Philippe Petit. Vielleicht, weil sie irgendwie ähnlich bereit sind, über Grenzen zu gehen und den Blick haben für das Übernatürliche. Und Werner Herzog hat über ihn gesagt, Petit ist für ihn nicht weniger als ein Emperor of the Air, ein Kaiser der Lüfte.
What is a Drahtseilakt?
What is to be in the clouds, to be dancing
on
with the
World
air.
Trade Center.
He is an artist, Emperor of the skies, into eternity. Naja, er lebt nach wie vor in den USA und arbeitet immer noch als Performance-Künstler.
Krass!
Ja, wir können ihn auf jeden Fall, das kann ich sagen, nicht nur offenen Tabs fragen, denn er hat noch nie einen Fernseher besessen, keine Uhr, kein Smartphone, er hat nur einen Block und einen Stift. Er lebt nicht in diesem Jahrhundert. Er würde lieber im Mittelalter leben oder in den Wolken.
Ja, okay.
Er kann die Teenager nicht checken. Die sind für den so, die am Handy hängen. Das sind für den so
die
Walking
statt,
Dads, lebende Tote. Ja, er glaubt auch übrigens nicht an das Alter, nicht an Rente und auch nicht an Urlaub. Ich glaube an Urlaub.
Ich glaube auch an Urlaub.
Ja, und ich glaube auch an Tab schließen. Und ich mache jetzt hier mal Schluss und nochmal ein Riesendanke an Ina. Ja, für dieses Rabbit Hole in den Wolken.
Vielen Dank, Caro Worps. Und ich habe ja auch noch einen Tab dabei. Wollen wir da mal
ja, los geht's.
Ich wurde von unseren ZuhörerInnen-Zuschriften mal wieder an eine Reality-Sendung erinnert. Und zwar von unserer Hörerin Emily.
Hi Miguel, hi Caro. Ich habe mal bei Sat.1 gearbeitet und habe da ein paar komische Geschichten über die Reality-Show Newtopia gehört, die 2015 gefloppt ist. Dort sollten KandidatInnen innerhalb eines Jahres so ihre perfekte Welt erschaffen. Ich freue mich, wenn ihr mal eure Tabs dazu öffnet. Liebe Grüße, Emily.
Ja, da war ich natürlich sofort hooked. Newtopia auf Sat.1, angekündigt als das größte TV-Experiment aller Zeiten. Hast du das damals verfolgt, 2015? Hast du das mitbekommen?
Ich habe es nicht live verfolgt. Ich habe davon aber schon gelesen. Mhm. Und ich freue mich, weil Reality-Shows, check.
Yes.
Reality-Show-Flops. Check. Herzlich willkommen, Emily, bei Too Many Tabs und vielen Dank für die Einsendung.
Ja, wirklich vielen Dank, weil es ist ein großartiges Thema. Ich kann mich da noch recht gut dran erinnern, weil ich 2015 gerade angefangen habe, für dwdl.de diese Fernsehkarikaturen zu zeichnen. Und da war Newtopia ein Riesenthema, das Lester-Thema Nummer 1, scheinbar auch bei Sat.1 selber, was der Sender ist, der diese Sendung zu verantworten hatte, weil es eben so groß angekündigt wurde, eine Erfindung war von John de Mol, der niederländische Medienunternehmer, der auch Big Brother erfunden hat und es seit langer Zeit die teuerste Sendung war, die Sat.1 in diesem Jahr gemacht hat. Mit 100 MitarbeiterInnen hinter den Kulissen, mit einem ganzen Containerdorf, 105 Kameras, 57 Mikrofone, also die Fallhöhe für dieses Format war immens und ist dann auch krachend gescheitert. Und wie es dazu gekommen ist, habe ich jetzt in meinen vielen sehr bizarren Tabs nochmal nachverfolgt und herausgefunden, werde ich da jetzt mal so minutiös durchführen. Also erstmal zum Konzept der Show. 15 Menschen sollten für ein Jahr zu Pionieren werden, war das Wording. Sie sollten eine eigene Welt bauen, leben nach eigenen Regeln, die sie sich selber aussuchen und bekommen überhaupt keine Hilfe von außen. Keine Eingriffe von einer Redaktion, keine Spiele, wie man das von anderen Reality-Formaten kennt, sondern es sollte wirklich so raw and naked sein. Sie sollten eine Utopie bauen, eine ideale Gesellschaft bei null anfangen und es besser machen in Königs Wusterhausen in Brandenburg und unterstützt durch Produktplatzierung. Also was sie mitnehmen durften, offiziell wurde das dann in so Pressestatements durchgegeben, waren Klamotten, die sie mitnehmen durften. Alles, was sie am Leibe tragen, also sie konnten sich auch total zupacken und mit Winterjacken und so weiter.
Ah, anders als beim Dschungelcamp.
Genau, also sie durften selber aussuchen, was sie mit reinnehmen, aber eben nur, was man anziehen kann. Es gab eine Scheune auf diesem Gelände, einen Stall, zwei Kühe, ein paar Hühner und ansonsten nichts. Also wirklich sehr reduziert, völligst ungeskriptet. Und so hat es der damalige Sat.1-Chef Nicolas Palzo beschrieben.
Das Reality-Fernsehen war eigentlich noch nie purer als in diesem Format. Und insofern finde ich es eine sehr interessante und neue Art, wie man Reality im Fernsehen machen kann.
Also so pur war es noch nie. Ein entbehrungsreiches Leben ohne Luxus, ohne Schnickschnack. Wobei das, so wie sie das jetzt in diesen Pressestatements und der Werbung angekündigt haben, mit diesen wenigen Gadgets da vor Ort, war es dann gar nicht. Weil als die PionierInnen in Folge 1 angekommen sind, wurde ihnen direkt gesagt, was sie sonst alles so zur Verfügung haben.
In dieser Scheune findet ihr Leitungen für Wasser und Strom. Doch wenn ihr diese nutzen wollt, müsst ihr sie zuerst anschließen. Eure neue Heimat verfügt über einen fruchtbaren Acker, einen See mit Fischen und einen Stall mit Hühnern und zwei Kühen. Euch steht ein Telefon zur Verfügung mit 25 Euro Gesprächsguthaben. In eurem Safe befinden sich 5.000 Euro. Was werdet ihr davon kaufen?
Also 5.000 Euro haben sie auch.
Lebensmittel oder Baumaterial?
Also, okay.
Also es wird ja immer lamer.
Wirklich. Und also, das ist schon in Folge 1 passiert.
Ich checke, natürlich müssen die da sich irgendwie ernähren. Deswegen Acker, See, Hühner, Kuh, okay. Und das Telefon, dachte ich jetzt, schmeißen sie mal rein, damit es ein Streitpotenzial gibt. Wer darf da wen anrufen und so.
Nein.
Aber dann kommt ja noch Geld dazu und irgendwie...
Alles, was sie in diese Kiste da, auf der sie sitzen, einpacken können von zu Hause.
Ja.
Also sie dürfen nochmal nach Hause fahren. Mhm. Also da merkt man schon dieses Versprechen, was ursprünglich im Raum stand, ist ab Folge 1 schon irgendwie nicht mehr so
da. Das kriegt ja nicht ganz so. Also sie sollen eine Gesellschaft eigentlich aus dem Nichts kreieren, aber sie haben eigentlich mehr Hilfsmittel als gedacht. Und es sind Normalos, ne? Es sind keine Promis.
Genau, es sind Normalos. Es haben sich fast 8000 Leute beworben und 15 wurden ausgewählt. Und die sind eben dann am 23. Februar 2015 in dieses Experiment nach Nootopia aufgebrochen. Und dieses Format sollte dann täglich laufen. Und so haben sich das die 15 Pioniere beim Einzug selber vorgestellt.
Für mich die ideale Gesellschaft ist, wenn jeder einzelne Mensch einfach glücklich ist.
Jetzt stellen sich 15 Pioniere der gewaltigsten Herausforderung der Fernsehgeschichte. Kein Komfort.
Eine Toilette muss her.
20.000 Quadratmeter Land.
Felder bestellen, damit zu überleben.
Und ein ganzes Jahr Zeit, um ein völlig neues Leben aufzubauen.
Ich freue mich auf die Herausforderung.
Let's go!
Ein Jahr waren die
Ein
da.
Jahr? Nein, waren sie nicht. Spoiler, das wurde vorher eingestampft, weil es keine Sau interessiert hat. Aber dieses Intro und dieser Trailer und diese Wünsche und Hoffnung, die sie alle da reinlegen, ist natürlich schon sehr episch. Also alle haben ihre Visions für diese Zeit vor Ort. Wie du schon richtig gesagt hast, das war normallos. Und das kennt man ja von anderen Formaten auch schon. Also Menschen, die eine lange Zeit ohne Einfluss der Öffentlichkeit zusammen in Fernsehsendungen sitzen, gab es eben schon von dem anderen John de Mol-Format Big Brother.
Aber hier müssten die sich jetzt mal ein Jahr Urlaub nehmen.
Genau.
Dafür.
Also und auch ihre Familien hinter
Jahr,
sich lassen
okay,
und so.
Krass.
Also die verabschieden sich dann auch sehr tränenreich und so.
Die Prämisse, ich finde es eigentlich ganz geil.
Es klingt erstmal ganz geil.
Es klingt geil. Wenn man, wirklich, man kann ein Jahr lang diese Leute dabei begleiten und gucken, ob die es schaffen, überhaupt einen Acker zu bestellen innerhalb von einem Jahr, da sich zu vertragen und irgendwas zu entwickeln, was funktioniert. Warum nicht? Also es klingt erstmal spannend.
Genau, Big Brother war ja am Anfang auch 100 Tage bei der ersten Staffel und da war ja auch das Interessante, dass normale Menschen reingegangen sind, überhaupt nicht mitbekommen haben, wie das in der Öffentlichkeit und in der Außenwelt rezipiert wurde und sind rausgekommen bei der ersten Staffel als Stars.
Ja.
So, das war die erste Fernsehsendung, bei der das in Deutschland so funktioniert hat. Gerade bei der ersten Staffel sehr besonders so. Big Brother, Jürgen Slatko, das sind alles Namen, die heute sogar noch irgendwie rumgeistern, so im deutschen Mediengeschäft. Wir können auch noch mal reingucken, wie damals der Gewinner der ersten Staffel, John Mills, nach 100 Tagen im Big Brother Bunker rausgekommen ist und wie der bejubelt wurde von den Leuten da draußen. Die Menge rastet aus und tobt, also wirklich, als wäre da jetzt 2001 irgendwie Michael Jackson aus der Tür gekommen. Und der hat davon ja nichts mitbekommen, dass er in der Zwischenzeit zu einem Prominenten geworden ist. Das muss so skurril sein, wenn man das von innen, diese Entwicklung nicht mitbekommen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass so einen ähnlichen Erfolg sich auch die KandidatInnen von Nootopia erhofft haben, sowohl in diesem Land als auch die MacherInnen von Nootopia dahinter. Und tatsächlich war die erste Folge von Nootopia ein einschlägiger Erfolg. 2,8 Millionen ZuschauerInnen waren interessiert nach diesen Ankündigungen und haben eingeschaltet und haben eben die KandidatInnen dabei verfolgt, wie sie tränenreich sich verabschieden von ihren Familien und da nach Nootopia reisen. Und jetzt ist natürlich interessant, wie stellt man dieses Team zusammen? Also welche 15 Leute wurden da von Sat.1 ausgewählt, um eine neue Gesellschaft zu bauen? Da kann ich dich auch gerne mal durchführen. Da hat man natürlich dann so Leute eingeladen, die irgendwie sinnvoll erscheinen auf dem ersten Blick, was ihre Tätigkeiten angeht.
Am besten gut gemischt von allem
genau,
etwas.
Genau, da haben wir unter anderem den Landwirt Christian, der 28 Jahre alt ist, der dabei ist. Auch die Architektin Conny, 45 Jahre, macht irgendwie Sinn, wenn man da was bauen will. Handwerker Lennart, Schulleiterin Isolde, 55 Jahre alt, sagt aber, sie ist 28 plus. Da fängt schon so ein bisschen an, okay, wofür braucht man so, okay, wenn man eine Schule, pädagogisch,
Element.
Sind noch keine Kinder da drin.
Ja, aber sie kann vielleicht organisieren.
Ja, das kann sein.
Hat eine Autorität.
Dann ist dabei Model Djelza.
Also die braucht wirklich keiner.
26 Jahre. und Politikwissenschaftler ohne festen Wohnsitz Sandy. 44 Jahre. Er ist so ein Weißer mit Dreads, der direkt in der ersten Folge auch seinen Alltag außerhalb von Nootopia ganz eindrücklich beschreibt.
Mein Alltag sieht eigentlich relativ relaxed aus. Ich stehe früh morgens auf, bin den ganzen Vormittag nackt, setze mich hin, höre Musik, denke dann so gegen Mittag, was ich den Tag über mache. Und Nootopia wird mein neues Zuhause.
Perfekt.
Ich revidiere, noch weniger als das Model braucht man nackten Profi-Studenten.
Ja, also da fragt man sich auch, was er dann in dieser Utopie macht. Also ist er da dann angezogen vormittags? Also was ist da sein neues Leben? Fand ich eine sehr interessante Personality, die auch noch später eine große Rolle spielen wird. Dann waren noch dabei die Kassiererin Auri, 40 Jahre alt, Hartz-IV-Empfänger Steffen, 61, Student Lenny, Restaurantleiter André, Schülerin Tatjana, die Buchhalterin Kerstin, der Key-Account-Manager Dirk und der Fitnesstrainer Hans und die Studentin Carolina. Also 15 Personen, von denen nur eine Person nicht weiß ist. So viel zur total gerechten, neuen, vorurteilsfreien Gesellschaft, die sie da aufbauen wollen. Und jetzt ist man natürlich sehr neugierig, was da jetzt so alles passiert ist. Was ging da jetzt so vor sich? Und da kann ich spoilern. Nicht so richtig. Es war sterbenslangweilig. Sie sind nicht richtig zu Potte gekommen, weshalb der Inhalt der Sendung eigentlich total irrelevant war und ich mich ab jetzt auch nicht mehr darauf konzentriere, was in der Sendung passiert ist, weil viel interessanter war, was alles hinter den Kulissen abgegangen ist, um irgendwie diese Sendung zu retten, in die man ja nicht eingreifen sollte.
Weißt du vielleicht, was sie gegessen haben? Das interessiert mich total. Haben die es irgendwie geschafft?
Die haben dann ja schon da, also die hatten ja da diesen Landwirt, der hat dann schon mit den Hühnern und den Kühen irgendwas an.
Jeden
können.
Tag Omelette und Milch.
Ja, so nach dem Motto.
Okay,
auf jeden
checke.
Fall bin ich nicht der Einzige, der irgendwann auch damals schon abgeschaltet hat. Ich habe tatsächlich, glaube ich, die erste Sendung sogar auch geguckt auf Sat.1. Ab Folge 5 hat schon kaum jemand mehr zugesehen. Da waren das schon weniger als 2 Millionen ZuschauerInnen und noch weniger Leute haben den 24-Stunden-Livestream mit 360-Grad-Kamera verfolgt, den Sat.1 auch noch live gestreamt hat. Nach 3 Wochen gab es erstmals einen einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Also Quoten wirklich im Sinkflut für Sat.1, verheerende Folgen. Und da auf diesen Zahlen sind die dann so verharrt bis so März. Also es dümpelte so vor sich hin, ohne dass wirklich etwas passiert ist. Also Sat.1 steckte wirklich in der Bredouille und Panik hat sich langsam breit gemacht. Und dann hat Sat.1 versucht zu retten, was zu retten ist. Der erste Versuch, der Sat.1 eingefallen ist, Promis. Dieser Utopie fehlen noch Promis. Dann haben sie dann so unregelmäßigen Abständen so Reality-Leute reingeschickt. Melanie Müller hat dann übernachtet einfach. Einfach mal da so ein bisschen ja, einfach Sendezeit abgraben und hatte auch keine richtige Funktion gehabt. Genau. Rainer Langhans war mal da. Der war dann beleidigt, weil er gesagt hat, ich habe da doch die ganze Zeit geredet und Sat.1 hat irgendwie nur 3 Sätze reingeschnitten und so. Also er hat da ja Tipps gegeben aus seiner Kommunenzeit und so weiter. Lady Betray wurde reingeschickt. Mhm. Und finde ich auch ein Highlight, Kathy Kelly, die mit der Gitarre da drin auch nochmal gesungen hat. Also wen man halt so braucht für eine neue freie Gesellschaft. Auch das hat nicht wirklich geholfen, weshalb sie dann eine neue Idee hatten, um die Quoten anzuheben. Und zwar sollte es dann ein Nacktshooting geben mit den BewohnerInnen von Newtopia. Okay. War dann auch irgendwie dann so Drama in der Boulevardpresse, weil sich die Leute von außen aus den Familien dann beschwert haben. Das war jetzt so nicht abgesprochen. Da erzählt dann eine Freundin eines Kandidaten, dass sie mit den Eltern den Fernseher eingeschaltet hat, also mit den Schwiegereltern von dem Kandidaten und wollte mal so zeigen, was der Schwiegersohn da macht und sie haben gerade just in dem Moment eingeschaltet, als da gerade der PML gezeigt wurde.
Ja, ist immerhin seine Entscheidung.
Es ist seine Entscheidung. Zeigt. Also es war irgendwie so ein bisschen, was passiert da jetzt? Was geht da denn ab? Also es wirkte immer mehr und mehr verzweifelt und dann kam der absolute Super-GAU, der dem Format das Genick gebrochen hat. Und zwar wurde aus Versehen unfreiwillig ein geheimes nächtliches Meeting zwischen der Produktion und ein paar ausgewählten PionierInnen über den 360-Grad-Livestream gesendet. Und so wurde geleakt, dass die Produktion eben doch sehr wohl eingreift in das Geschehen. Und dann kannst du aber glauben, dass ich einen Clip von diesem Livestream auch dabei habe.
Ich würde gerne jetzt wirklich die Senderwünsche einmal konkret und zwar wirklich mehrschichtig.
Ja, es wird ja auch vielleicht Geld, sondern vielleicht ist das die Skiabweisung geben sollte.
Es ist einfach, sie hat mir gesagt, dass es hier einfach an großen Projekten fehlt.
Also man versteht es nur sehr schlecht,
ja.
Aber man erahnt schon, es fällt das Wort sehr deutlich hörbar, Senderwünsche und auch, dass dem Sender hier so wenig Projekte stattfinden. Also was konkret passiert ist, ist eine Redakteurin, die scheinbar auch angetrunken war und das zugegeben hat, ist nachts auf dieses Gelände, hat sich ein paar PionierInnen genommen und wollte denen dann so Ideen pitchen, wie die sich denn verhalten, um die Sendung interessanter zu machen. Zum Beispiel sollten Kühe verkauft werden, der Stall soll sollte in ein Restaurant umgebaut werden, dass Leute irgendwie von außen zu diesem Restaurant kommen. Und die Kandidaten sollten am nächsten Tag dann eben auch so beiläufig darüber reden, als seien sie selbst auf diese Idee gekommen. Das waren die Sachen, die so durchgesickert sind.
Okay, also ganz klar versucht, das irgendwie mit Pitches zu retten.
Dabei wurde das strikte Rauchverbot auch aufgehoben während dieses Meetings. Also da haben dann PionierInnen dann doch rauchen dürfen, was eigentlich
mit der Redakteurin,
die auch schon angetrunken war. Sie hatte auch so einen Kasten Bier irgendwie dabei in der Nacht und hat eben halt vergessen, hupsala, dass dieser Stream ja irgendwie läuft. Also da gab es mehrere Kameras und die haben auf dann unterschiedliche Orte gezeigt, wo die sich nicht getroffen haben. Aber die 360-Grad-Kamera ist halt gelaufen, was totaler Abfuck war.
Blöd.
Und dann war der Skandal natürlich da. Hashtag Faketopia machte die Runde. Anna Dobler war für die Bild live auf Periscope dann auch fort. Also das ist alles very 2015 auch. Und als die Konsequenz aus der Situation wurde die Mitarbeiterin dann auch entlassen. 3 Tage später hat sich dann der Erfinder des Formats, John de Mol, zu Wort gemeldet und hat versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Von allen Reality-Formaten sei Newtopia immer noch das, was am wenigsten von außen beeinflusst sei. Was auch schon mal jetzt eine sehr wilde Formulierung
was Gutes
ist. Ja, vor allem, weil es ja so angekündigt wurde als die Sendung, wo gar nicht eingegriffen wird. Und jetzt macht es natürlich schon gleich viel weniger Spaß. Ein paar Tage später, am 29. April, ist dann ein ähnlicher Fehler nochmal passiert. Nachdem man ja jetzt schon wusste, dass potenziell die Möglichkeit besteht, dass nachts da Meetings abgehalten werden, unabgesprochen, wurde da am 29. April jetzt plötzlich für 4 Stunden der Livestream so schwarz geschaltet und da wurde gar nichts gesendet. Also da hatte man dann wieder den Verdacht, na, da wird doch wieder ein Meeting stattgefunden haben. Offensichtlich wieder so eine Situation. Am nächsten Tag, nach dieser zweiten Panne, haben dann urplötzlich mehrere TeilnehmerInnen die Show verlassen. Am 3. Mai gab es dann einen weiteren Kontrollverlust wegen hier Sandy. Du erinnerst dich an Sandy. Sandy, der von der Bild immer als der Zausel betitelt wurde, hatte einen von den Boulevardmedien als Suff-Ausraster bezeichneten Breakdown. Er hat das Model Dielza auf Übelste beschimpft und ist wohl auch handgreiflich geworden. Oh. So sehr, dass die Security eingreifen musste und Sandy musste Newtopia verlassen und nicht mehr zurückkehren. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht haben sie es in der Zwischenzeit bestellt und gekauft oder von der Redakteurin, die sie dann noch liegen gelassen hat. I don't know. Scheinbar haben die dann im Laufe der Zeit sich da so Sachen erarbeitet. Also so genau bin ich in den einzelnen Dramaturgien der Folgen jetzt nicht drin. Dieser Skandal um Sandy hat dann tatsächlich einen kurzen Quotenaufstieg befördert. Die Marktanteile waren kurzzeitig wieder im zweistelligen Bereich. Aber dann am 12. Mai das letzte Mal mehr als 10% erreicht, danach wieder im Sinkflut. Die Not der Quoten war so groß, dass sie den handgreiflichen Zausel Sandy dann eine zweite Chance erhalten haben, weil der ja so ein bisschen nochmal die Quoten angehoben hat und haben diesen Rabauken zurück nach Newtopia gelassen. Also diese Regeln, du merkst, die heben Regeln auf, die lassen Leute gehen. Also Hauptsache, sie sind irgendwie im Gespräch. Allerdings nur sehr kurz, dann musste Sandy wieder Newtopia verlassen, weil er beim Wiedereinzug Cannabis aufs Gelände geschmuggelt hat. Also es ist wirklich alles so wild und verrückt. Und am 5. Juni war es dann erstmals so, dass weniger als 1 Million Zuschauer in dieses Format geguckt haben. Selbst die Verantwortlichen konnten es dann nicht mal verbergen. Der Sat.1-Chef hat in einem Interview mit Horizont gesagt, Newtopia war nicht der Gamechanger, den wir uns erhofft hatten.
Und wie lange lief das jetzt insgesamt?
Es lief insgesamt etwa 5 Monate.
Ah ja, gut.
Knapp 5 Monate.
5 Monate von angedachten 12.
Genau.
Immerhin. Naja. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht schneller gegangen.
Ja, also
aber ja, krass.
Ja, die Marktanteile waren am Ende nur noch bei 5,3%, also wirklich verschwindend gering. Und dass das Ende verkündet wurde, ist dann nur noch unter den Augen von 900.000 ZuschauerInnen passiert und hat sich so angehört.
Ihr habt hier wirklich wahnsinnig viele geleistet. Ihr habt viel Energie hier reingesteckt. Diese Energie haben wir auch draußen mit reingesteckt. Und
Cannabis.
Haben versucht, mit euch zusammen wirklich eins der größten TV-Formate auf die Beine zu stellen. Das Wichtigste aber auch bei so einem Programm sind immer Quoten und Marktanteile. Und diese Quoten und diese Marktanteile, die Sat.1 gerne hätte, die wurden in der letzten Zeit nicht mehr erreicht.
Ich finde es geil, wie sie das so plain einfach ausplaudern.
Ihr gebt ja euer Bestes, aber...
Also bei der neuen Gesellschaft, bei Newtopia, wenn man so eine Utopie erschaffen will, dann sind Quoten und Marktanteile auch immer sehr wichtig. Also da weiß man auf jeden Fall sofort, worum es den MacherInnen hinter dem Format ging. Was für eine geile Katastrophe. Ein Big Fail nach dem anderen.
Man konnte bestimmt auch nicht irgendwie was mitnehmen für die Gesellschaft, oder? Was sie da herausgefunden haben.
Wenig.
In dieser Utopie, die sie da geschaffen haben. Bahnbrechende Erkenntnisse oder Erfindungen. Nee,
es war nicht so das Experiment und war dann eben abgesetzt.
Ist irgendwann Star geworden Monaten. Von denen?
Nein, nur noch Sandy.
Jetzt aber wird
ab und zu noch mal bei Too Many Taps jetzt remembered. Aber ansonsten sehr interessanter Fail-Parade, die Sat.1 dahin gelegt hat. Interessanterweise ist das Format in den USA ähnlich katastrophal gelaufen, also auch sehr schnell abgesetzt. Dort hat der Sender Fox für 50 Millionen US-Dollar die Rechte an diesem Format gekauft und war ebenfalls nach wenigen Monaten eingestellt. Nur in den Niederlanden ist es über mehrere Jahre erfolgreich gelaufen.
Krass.
Und wurde sogar verlängert.
Warum? Ich muss auch sagen, dieses Grundkonzept irgendwie, ich finde es nicht so schlecht. Ich finde es halt spannend. Also man muss es dann schon so ein bisschen irgendwie von der Prämisse her steuern, dass es funktioniert. Aber dieses Grundkonzept mit aus dem Nichts irgendwas
etwas
erfinden
Neues
und da klarkommen und dann, wenn es interessante Charaktere und Dynamiken gibt, warum nicht? Und es erinnert mich vom Prinzip her auch so ein bisschen an dieses Kid Nation. Das sind noch so longtime offene Tabs von mir seit ein paar Jahren, wo die Kinder losgeschickt haben. Sie sollten eine Gesellschaft.
Oh, das ist auch sehr interessant. Haben die auch Cannabis dann reingeschmuggelt?
Das weiß ich nicht genau, ich glaube nicht, aber das vielleicht schließe ich die Tabs demnächst mal bei Gelegenheit. Also
gerne.
Hat was, aber interessant. Ja,
wenn, dann muss es halt authentisch sein und die Regeln eingehalten werden und irgendwie funktionieren. Und ich finde es dann auch wirklich anstrengend, glaube ich, so jeden Abend das zu gucken. Also ich glaube, so viel Zeit hat auch einfach keiner mehr. Dann ist auch die Zeit, selbst 2015 hat sich weitergedreht als jetzt zu diesem Big Brother 100-Tage-Container.
Auf jeden Fall.
Naja,
auf jeden Fall,
auf jeden Fall trotzdem interessant und wie verzweifelt. Und dieses Meeting ist auf jeden Fall irgendwie in meinem Kopf die ganze Zeit noch mietfrei.
Krass, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe da noch nie von gehört.
Interesting. Utopia. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Emily. Mich würde natürlich auch noch sehr interessieren, wie da der Gossip jetzt bei Sat.1 genau ausgesehen hat. Also wenn du uns da noch ein bisschen mehr Insights geben kannst, dann werden wir das natürlich auch hier nachreichen. Aber für heute schließe ich erstmal diesen Tab.
Vielen Dank, Miguel. Und vielen Dank, Emily, für den Tab. Und auch nochmal vielen Dank, Ina, für ihren Tab. Und damit sind die Tabs geschlossen.
Ja!
Lieber Miguel, machen wir noch einen klitzekleinen Werbeblock hier, denn wir haben noch ein paar Sachen zu verkünden.
Wir können ein paar Sachen durchgeben. Ja, Termine.
Nämlich den 27. Oktober in Düsseldorf. Da sind wir im Zack.
Yes.
Mit einer Show halt. Das Programm heißt übrigens Angst.
Angst. Ja.
Und die Main-Shows in Köln. Da seid ihr natürlich auch sehr, sehr gerne gesehen im Comedia-Theater. Da sind wir jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal mit unserer kleinen Theatershow. Und dieses Jahr eben am 12., 13. und 14. September in Köln.
Yes.
Wenn ihr in Köln seid oder aus Umgebung oder eine kleine Reise mal nach Köln machen wollt, dann kommt doch da gerne vorbei zu einer Show halt. Da würden wir uns sehr freuen.
Eine Show halt das erste Mal außerhalb von Köln mit Düsseldorf.
Ja.
Freue ich mich total. Und natürlich, lass auch nochmal gesagt sein, dass Böhmi brutzelt mit meiner geschätzten Kollegin und Freundin Caro Worps.
Ach du.
Ab Samstag, dem 11. Juli hier auf ZDF zu sehen
sein
wird.
Auf ZDF, genau. Bundiger Wachmacher haben wir schon geplantet. Jetzt ist auch langsam hier mal Schluss mit Werbung. Weil wir machen natürlich jetzt gerne auch nochmal Werbung für einen anderen Podcast.
Natürlich. Ne? Und das nennen wir ja immer unsere geliebte
NDR Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche ein schönes Special des Podcasts Meilensteine. Und zwar die Folge Open Air 50 Jahre Lorelei. Eine Zeitreise durch 5 Jahrzehnte voller legendärer Momente auf dieser Freilichtbühne. Und ich würde sagen, wir hören doch einfach mal in den Trailer rein.
Es gibt Orte, die werden zur Bühne.
Lorelei was wonderful.
Und es gibt Bühnen, die werden Legenden.
It was kind of like a Woodstock, if you like.
Das Lorelei-Festival feiert 50 Jahre. Mit absoluten Weltstars und vielen kruden Geschichten.
Yeah! Mitunter ist es sehr schön, aber mitunter ist es ganz beschissen.
Steve Miller wird hier in einen Löwenkäfig gehen.
Eine Bühne, ein Moment, eine Erinnerung.
Echt, das habe ich erlebt. Schön, schön.
Der Beginn eines Mythos. Kommt mit auf eine magische Zeitreise. Open Air. 50 Jahre Lorelei. Ein fünfteiliger Podcast der Meilensteine zum Jubiläum der Freilichtbühne. Ab jetzt in ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen.
Cross-Promo Ende.
Okay, dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als das Abschiedslied vom wärmgroßen blauen Haus zu singen noch. Es war ein schöner Tag, ich hoffe, ihr stimmt zu und so weiter. Vielleicht singen wir es nicht, sondern ihr hört es euch auf YouTube nochmal an.
Genau. Vielen, vielen Dank euch nochmal für die zahlreichen Einsendungen mit Feedback, mit offenen Tabs. Das freut uns so sehr, dass ihr nach wie vor uns das alles zukommen lasst. Es ist uns eine Freude.
Es ist uns eine Freude und ihr könnt das natürlich gerne jederzeit weitermachen. Und zwar entweder an unsere E-Mail-Adresse, die heißt toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Socials. Wie heißen die?
Ich bin @caroworps, du bist @miguelr_aus_a.
Richtig.
Schreibt uns da, folgt uns rein.
Da findet ihr auch
rein.
Die Infos zu diesen ganzen Live-Veranstaltungen.
Die posten wir euch da nochmal um die Ohren.
Das
und ansonsten empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn ihr den gerne hört. Bewertet ihn gut, das alles freut und hilft uns. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle.
Ja, zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause.
Ist es schon soweit?
Das ist schon soweit, ja, ja.
Ja, ja, irgendwann müssen wir dann auch mal kurz uns ausruhen. Sonst kriegen wir viereckige Augen, wenn wir immer nur auf die Tabs gucken.
Ja, das stimmt wohl. Als ob ich im Urlaub was anderes mache, als auch am Handy zu hängen. Das ist auch die größte Lüge. Dann sitze ich im Bett, gucke mir die gleichen Sachen an, aber habe keinen Podcast, um darüber zu reden.
Naja, aber dann freuen wir uns umso mehr, wenn es dann wieder losgeht. Ich glaube, Ende August, Anfang September sind wir wieder da. Geben wir euch nächste Woche nochmal genauer durch. Ansonsten hören wir uns alle nächste Woche wieder und macht es gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Kuss, kuss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.